Hier sehen wir zwei Weibsbilder in ihrem natürlichen Habitat. Sie leben in einer Symbiose und stärken sich so gegenseitig.
Vibes, Bilder von Bitches und Queens.
Hallo zurück zu Vibes, Bilder.
Ja, hallo, hallo. Wir sind bei der dritten Folge schon.
Oh mein Gott, das geht so schnell alles.
Ratzfatz.
Unglaublich. Mir gegenüber sitzt die wunderbare Stefanie.
Und mir gegenüber sitzt die noch wunderbarere Vero.
Ja, wir heißen euch willkommen, falls ihr zum allerersten Mal zuhört. Wir sind ein Podcast. Nona Nils.
Ich glaube, so weit hatten die das auch.
So weit haben sie
auch
das verstanden.
Das erste Mal zuhören.
Naja, also es geht darum, dass wir uns gegenseitig immer eine Biografie einer Frau vorstellen.
Genau.
Wir sagen uns gegenseitig nicht, was für eine Biografie das sein wird.
Ja, und ich kann nur so viel verraten. Letzte Woche war auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Folge.
Danke, das ist aber nett von dir.
Ja, jetzt
da. Da also, war ich dran.
Wer es noch nicht gehört hat.
Genau, und hab der Stefanie eine Frau vorgestellt, die uns beiden irgendwie im Geschichtsunterricht nie untergekommen ist. Wir stellen sowohl bekanntere als auch eher unbekanntere Damen, vorrangig Damen vor, sage ich jetzt mal dazu. Und wir wollen Spaß haben. Schauen wir mal, ob es uns gelingt. Für uns zumindest ist es, glaube ich, meistens ganz witzig.
Ja. Ich hoffe für die anderen
auch. Das war jetzt ein absolut zustimmendes Ja. Das kauft uns jeder sofort ab.
Total witzig für uns. Holt mich hier raus.
Hilfe. Also, Stefanie.
Ja.
Fangen Sie jetzt endlich an.
Hilfe. Ihr seht, wie es mir hier geht. Zuckerbrot und Peitsche.
Sie leidet.
Ich leide. Da habe ich mir auch nicht aus Vorfreude, sondern aus Angst eine Biografie ausgesucht.
Ich bin schon so gespannt jetzt.
Also dann los.
Mesdames et Messieurs, nun zum Porträt eines Frauenzimmers, einer Weibsperson, einer Evastochter.
Unser heutiges Weibsbild hatte vor circa 2 Monaten ihren 30. Todestag.
Mhm.
Du kannst schon mitraten. Sie war ein Faktotum des Unterhaltungsfilms der 60er und 70er Jahre. Sie war Sängerin, Theaterintendantin, Wüstenreisende und ein kölsches Original.
Oh.
Bekannt durch ihr komisches Talent, ihre Umtriebigkeit und für ihre Körperfülle. Weißt du das denn jetzt schon, wer das ist?
Ich habe eine Idee.
Möchtest du sie aussprechen oder möchtest du nachher sagen, ja, habe ich eh gewusst?
Ich denke gerade an Trude Herr, aber ich weiß nicht, ob die gespielt hat. Sie kann ich eher durch Singen.
Sie stellte sich selbst mit den Worten vor, ich bin die Herr, dein Gott. Du darfst keinen anderen Willen haben außer meinem.
Ja, cool.
Es geht heute tatsächlich um Trude Herr.
Ja, super, sehr cool, da freue ich mich drauf.
Erstmal sind wir im Jahr 1927 und zwar wird am 4. Mai Trude als Tochter eines Lokomotivführers und einer Bauerntochter aus der Eifel geboren. Ihre frühen Jahre verbringt sie auf der Insel. Das ist so eine Siedlung von ca. 100 Häusern auf einem freien Feld zwischen Kalk, Deutz und Mülheim und es siedelt sich dort das Industrieproletariat an. Rundherum wachsen also die Säureberge der chemischen Fabrik Kalk. Trude empfindet allerdings als Kind diese Insel und diese kleine Gruppe von Häusern schon als sehr idyllisch, weil das so was Dörfliches hat und weil da jeder jeden kennt und weil man das sehr am Leben der anderen teilnimmt und teilhat und es auch ein Zusammenhalt ist. Sie sagt aber später einmal, dass das Elend der Arbeiterviertel um die Fabrik Köln-Kalk niemand übersteht ohne irgendeinen Schaden.
Na, geh auf.
Sie hat 2 Geschwister, sie hat einen Bruder, der heißt Robert. Und ihre Schwester Agi, die sie auch immer wieder auf ihrer ganzen Karriereweg begleiten wird. Ihr Vater Robert verliert in der Weltwirtschaftskrise seine Anstellung als Lokomotivführer und muss dann stempeln gehen, um die Familie durchzubringen. Das heißt, es ist recht saure Gurkenzeit.
Stempel gehen heißt Hartz IV der 30er Jahre.
Ja, genau. Das heißt, sich anstellen stundenlang, um sich dann sein Arbeitslosengeld abzuholen.
Ja.
Er ist auch recht laut dabei, auf das kapitalistische System zu schimpfen. Also er ist bekennender Kommunist und man weiß das auch überall, dass er das ist. Mit seiner Arbeitslosigkeit und der Armut ist aber der Tiefpunkt der Familie anfangs noch gar nicht erst erreicht. Der kommt dann nämlich erst mit der Machtübernahme der Nazis am 30. Jänner 1933. Und genau an diesem Tag nämlich wird er auch gleich verhaftet und wegen seiner kommunistischen Gesinnung weggesperrt. Er wird zu mehreren Jahren Zuchthaus verurteilt und danach wird er zur Zwangsarbeit in Polen deportiert, wo er im KZ als Lokomotivführer arbeiten muss. Und er kommt tatsächlich auch erst 1945 dann zurück. Das heißt, er ist wirklich von 1933 bis 1945 12 Jahre lang von der Familie getrennt und weil er Kommunist ist, in Gefangenschaft und in Zwangsarbeit. 12 Jahre lang war die Familie ohne Vater und die Mutter auch mit den 3 Kindern auf sich allein gestellt. Mhm. Die hat dann noch dazu, weil sie Ehefrau eines Zuchthäuslers und eines politisch Verfolgten ist, auch den Anspruch auf jegliche Rente oder Arbeitslosengeld oder irgendwas verloren und konnte dann während der ganzen Zeit halt nur schwarz arbeiten. Das war halt dann damals, das war dann schon der Vorteil auch dieser Insel, wo sie gewohnt haben, dass dann halt auch alle geschaut haben, dass sie ihr irgendwie Schwarzarbeit geben kann und dass sie da irgendwie was dazu verdienen kann. Das heißt, sie hat dann in der Wäscherei und im Lebensmittelhandel und so gearbeitet, aber halt mit 3 Kindern und wirklich bis zur Erschöpfung. Also das war für die Mutter auch sehr, sehr schwierig. Trude, oder wie sie damals genannt wird, Tutti, ist ein sehr lebhaftes Kind mit losem Mundwerk, das bleibt ihr auch. Es kann ihr aber niemand wirklich böse sein. Sie kommt also mit allen ihren Schelmereien irgendwie ganz gut durch. Dennoch eben keine leichte Kindheit. Mhm. 1943 wird dann die Insel bei einem Luftangriff in Schutt und Asche gebombt. Ihre Schwester Agi, die ist inzwischen Lkw-Fahrerin und wird später erfolgreiche Besitzerin einer Spedition und einer Fahrschule. Die schlägt diesen Weg ein, auch ungewöhnlich für eine Frau.
Ja, voll. Mhm.
Genau, sie ist eben schon Lkw-Fahrerin und bekommt dann von ihrem Arbeitgeber auch ein Ausweichquartier und die ganze Familie übersiedelt dann nach Hessen, während Köln halt zerbombt und zerstört zurückbleibt. 1945 kommen sie dann aber auch gleich wieder zurück nach Köln. Sie kommen in den Stadtteil Nippes. Das funktioniert dann auch so, dass direkt nach dem Krieg Leute, die politisch verfolgt wurden, dann auch zuerst wieder Wohnraum zugeteilt bekommen. Das heißt, dass auch in diesem Stadtteil Nippes, in ihrer gesamten Nachbarschaft, hauptsächlich Jüdinnen oder KommunistInnen und halt andere offiziell verfolgte Leute leben. Sie fängt jetzt davon an, von der Schauspielerei zu träumen. Und sie war dann auch am Theater am Vorhang als Statistin, da hat sie nämlich angefangen. Sie hat also keine Schauspielausbildung, sondern hat als Statistin begonnen und heuert dann bei diesem bekannten Milowitsch-Theater an. Das ist ein sehr, sehr legendäres Theater. Es ist zunächst eine Puppen- und Komödianten-Wanderbühne. Und seit der napoleonischen Zeit fixiert sich diese Bühne immer mehr auf Köln. Das heißt, die gab es schon vor Napoleon lange, da war es eine Wanderbühne. Lange Tradition hat dieses Haus, kommt dann fix nach Köln. Die sind sehr bekannt für diese Tünnes- und Scheel-Dialoge. Das ist so doppelkonferenzmäßig.
Ah, Farkasch und Waldbrunn auf
Kölsch,
Deutsch.
Genau, ja.
Okay.
Natascha her.
Die letzte bekannte Milowitsch ist Marielle Milowitsch, die du vielleicht als Marie Brandt aus der gleichnamigen ZDF-Serie kennst.
Ich dachte, du sagst jetzt, wie heißt Mila Jovovich oder sowas. Vielleicht kennst du sie als Mila Jovovich.
Genau, sie heißt eigentlich Marielle Milowitsch, aber sie hat sich einen Künstlernamen genommen.
Der viel besser funktioniert. Oh Gott.
Das ist vielleicht ein Frauenzimmer.
Willi Milowitsch, der eben Prinzipal des Theaters ist, erkennt Trudes Naturtalent und nimmt sie dann in ihr Star-Ensemble auf. Hier lernt jetzt die Trude den Gustl Schellhardt kennen. Das wird ein sehr enger Vertrauter, der sie über Jahrzehnte hinweg begleiten wird und auch an ihrer Karriere nicht unbeteiligt bleiben wird. Er ist auch Schauspieler, schreibt auch, er ist schwul, was damals noch als kriminell gilt. Und er ist 20 Jahre älter als sie. Sie nennt ihn liebevoll Vater. Durch Gustl Schellhardt lernt Trude die Kölner KünstlerInnen-Szene kennen, unter anderem zum Beispiel auch Heinrich Böll. Und von Schellhardt lernt sie auch die Grundtechnik des Schauspiels und auch des Schreibens. Es beginnt jetzt auch hier die Zeit, wo sich Trude dann ihre, unter Anführungszeichen, Wirtschaftswunderfigur anisst, für die sie später auch bekannt wird. Gemeinsam mit Gustl will sie dann auch relativ bald schon ihr eigenes Theater gründen, das Kölner Lustspielhaus. Es raten jetzt zwar alle ab, inklusive Milovic, weil das natürlich jetzt irgendwie zwei mittellose SchauspielerInnen direkt in der Nachkriegszeit sich selbstständig machen mit einem eigenen Theater. Das ist jetzt finanziell eigentlich ein Wahnsinn. Sie wollen es aber trotzdem machen. Sie spielen nachmittags auch Kinderstücke, abends Schwänke, übernehmen quasi so das Konzept vom Milovic-Theater. Sie spielen da an unterschiedlichen Bühnen, oft aber einfach auch nur in der kalten Baracke eines Kohlenhändlers. Sie verspekulieren sich allerdings. Sie merken ganz oft auch nicht, dass die Leute, die zuschauen, kommen. Es ist immer gut besucht, es kommen schon viele Leute. Aber sie merken dann teilweise nicht, weil sie halt auch selber spielen und Kasse machen, dass die Leute teilweise einfach nicht zahlen, sondern nur so reingehen. Und sie gehen halt bankrott. Trude ist jetzt arbeitslos und sie sucht auf Drängen ihrer Eltern hin jetzt eine Anstellung in der Gastronomie. Sie sucht aber auch nicht irgendwo, sie wird jetzt nicht in einem Kaffeehaus eine Kellnerin, sondern sie wird Bardame in der Barberina.
Das ist ein Kaffeehaus, oder?
Das ist eine Nachtbar. Jetzt kommt zuerst ein...
Na doch, schau her!
Die Barberina ist benannt nach einer Tänzerin des 18. Jahrhunderts, die angeblich mit Friedrich dem Großen ein Verhältnis gehabt hat, weil sie so männliche Beine hatte.
Und er war an Männern interessiert.
Das weiß man alles überhaupt nicht offiziell, aber die Bar so zu benennen wie die Tänzerin mit den männlichen Beinen, lässt schon vermuten, dass es sich hier um eine inoffizielle Schwulenbar handelt. Und auch das Milieu und wie man es so schön nennt, ja, geht hier ein und aus.
Das musste man ja auch so schlau eigentlich sein, sich sein Klientel da zu finden und sich seine Leute, seine Community mehr oder weniger.
Ja, total. Es galt halt noch der Paragraph 175, Unzucht zwischen Männern. Mhm. Und das heißt, die meisten Gäste, die halt dort waren, die haben halt einfach auch wirklich ein angsterfülltes Doppelleben geführt.
Wüt,
ja.
Voll arg eigentlich.
Sie arbeitet jetzt 3 Jahre lang in dieser Bar als Bardame. Das heißt, so lange stagniert eigentlich ihre künstlerische Karriere, bis sie beschließt, mit der Hilfe von Gustl als Büttenrednerin im Kölner Sitzungskarneval ihr Glück zu versuchen. Wie weit kennst du dich aus mit dem Karneval in Köln?
Ich weiß, dass viel getrunken wird und dass sie lustige Hüte aufsetzen und das teilweise schon reicht, um lustig zu sein. Ich weiß es nicht.
Also, so viel weiß ich auch nicht darüber. So als grundlegende Einteilung, es gibt halt den Sitzungskarneval und den Straßenkarneval. Und Straßenkarneval ist halt alles, was dann an Umzügen ist. Und da sind ja dann in den Faschingstagen, in den Karnevalstagen, tausende Leute auf den Straßen, die einfach trinken und tanzen und feiern.
Drei Tag, gehen wir nimmer heim, gehen wir nimmer.
Das singen die dort nicht, die singen dort auf Kölsch.
Ja.
Und es gibt halt den Sitzungskarneval, was dann eben immer das mit diesen Uniformen und was Offizielles hat, was dann irgendwie indoor stattfindet. Sie entwickelt dann mit der Hilfe von Gustl zusammen eine Figur, die heißt In Wunderkind. Und da geht es um ein unbedarftes, dickes, kölsches Mädchen, das die Trude in ihren Büttenreden eben darstellt. Das behauptet, mit den großen Filmstars in Venedig und in Hollywood auf Du und Du zu sein und da irgendwie die nächste große Hoffnung zu sein. Und gleichzeitig aber auch so ein bisschen eben mollig und ein bisschen dümmlich und so ist. Und daraus entsteht dann irgendwie die Komik. Das heißt, im Grunde hat sie da schon diesen Typ entwickelt, auf den sie später auch so ein bisschen festgelegt wird. Ja. Mhm. Kommt halt gut an. Sie spielt dann einige Jahre lang hindurch jedes Jahr eine andere Rolle, die so in diese Richtung auch geht. Und geht dann mehr Richtung Kleinkunst, wird da am Kaiserhof an der Varieté-Bühne engagiert, vom Karneval weg halt. Also da hat sie den Erfolg, dass sie dann dorthin kommt und spielt dann dort mit Gustl Schellhardt gemeinsam Sketche in kölscher Mundart. Gustl Schellhardt ist irgendwie sehr groß, das weiß ich nicht, auf den Bildern schaut er aus wie 2 Meter groß, aber Trude ist einfach sehr klein auch. Also er ist sehr groß und sehr dünn und sie ist eben klein und dick und allein aus dieser Optik entsteht schon eine Komik, die die Leute irgendwie gut finden. Sie macht eben die Sketche da in kölscher Mundart und geht dann mit dem Sketch die Fernsehansagerin das erste Mal ins Hochdeutsche. Und gleich bei diesem ersten hochdeutschen Sketch wird sie dann auch entdeckt, wird engagiert nach West-Berlin ans Tingeltangel, was auch ein sehr bekanntes, legendäres Theater war. Mhm. Und von dort dann auch ziemlich schnell zum Film. Jetzt beginnt die Karriere so bombenmäßig. Sie ist aber inzwischen schon 30. Mhm.
Du sagst das so.
Ja, als Hoffnung. Als Hoffnung für uns.
Widerliche Weibsbilder.
So, in den Unterhaltungsfilmen, der damaligen Zeit ist sie andauernd zu sehen. Teilweise dreht sie bis zu 7 Spielfilme im Jahr, was verdammt viel ist, wie ich finde.
Ich kenne sie echt nur als Sängerin. Also mich wundert das jetzt total. Ich wusste das überhaupt nicht.
Echt?
Ja, oh Gott. Stefanie ist gerade ganz schockiert.
Ich muss gleich dazu sagen, ich habe sie ausgewählt, einfach weil ich als Kind Conny und Peter machen Musik so geliebt habe. Das war einer meiner Lieblingsfilme, die ich 1000 Mal gesehen habe. Mhm. Und da war sie halt auch dabei und ich fand die immer schon sehr komisch. Hat mir schon gut gefallen. Ne?
Super.
Ja, ich habe einfach auch jetzt in den letzten Wochen zur Recherche sehr viele 60er-Jahre Unterhaltungsfilme mir angeschaut.
Na, kannst du vorstellen.
Also genau, teilweise spielt sie eben bis zu 7 Spielfilme im Jahr und ist dauernd nur auf Drehs. Zusätzlich spielt sie aber auch noch Tourneen und hat Werbeverträge. Das heißt, manchmal schaut ihr Tagesablauf so aus, dass sie in der Früh und vormittags noch in Berlin vor der Kamera steht, dann zum Mittag stundenlang fährt, bis sie zur Abendvorstellung irgendwo in einer deutschen Kleinstadt ist und dann dort Revuen singt. Sie selber hat mal später in einem Interview gesagt, dass sie Sängerin sei, wäre eine Verleumdung ihrer Plattenfirma.
Also. Humor hat sie schon gehabt.
Auf jeden Fall. Ja.
Und irgendwie, sie scheißt sie nix.
Sie hat aber andererseits schon jedes Mal richtig großes Lampenfieber. Das ist schon ein großes Problem für sie auch. Ja? Mhm. Und das heißt auch, dass sie da immer so als Stimmungskanone am Abend bei den Revuen oder so ist, das auch so, um über ihre eigene Angst drüber zu gehen. Prinzipiell kann man natürlich schon bei dem Arbeitspensum, hast du es dir wahrscheinlich schon gedacht, schon davon reden, dass das einfach auch sehr viel Selbstausbeutung ist. Die Rollen, die sie spielt zu der Zeit, sind dann meist entweder das dümmliche, bürgerliche Mädchen oder die rheinische Frohnatur, manchmal auch der resolute Hausdrache mit Herz oder eben die tollpatschige Dicke. Es wird da, also jedes Klischee, das es über Dicke gibt, wird in der Zeit auch einfach
bedient
und ausgeschlachtet. Es gibt kein Missverständnis, dem sie nicht aufsitzt, keine Torte, in die sie nicht hineintappt und auch keine Jauchegruppe, in die sie fällt, keinen Steg, von dem sie runterfällt, keinen Stuhl, wo sie sich nicht daneben setzt. Es ist viel Klamauk und viel immer so auf die batscherten Dicken. 1959 kommt dann ihr erster Riesenschlagererfolg mit
Ich will keine Schokolade.
Sie kommt in die Charts, hat einen tollen Plattenvertrag. Sie mag am Anfang das Lied sehr gerne, später aber leidet sie darunter, es irgendwie dauernd singen zu müssen. Sie ist jetzt inzwischen 32 und wohnt, wenn sie nicht gerade in Berlin und unterwegs ist, noch immer offiziell bei ihrer Mutter und bei der Familie. Jetzt sucht sie sich das erste Mal eine eigene Wohnung. Sie hätte überall hinziehen können mit dem, was sie damals dann schon verdient hat, mit den vielen Filmen. Es zieht sie aber wieder in das Milieu, wie wir vorher schon geredet haben, die Bar, ein bisschen Halbwelt. Mhm. Und darum sucht sie sich eine Wohnung in der großen Brinkgasse. Das ist, Brinkgasse ist so ein Synonym für Bordellmeile.
Mhm. In Köln wieder.
In Köln, ne?
Na, da schau her.
In der Gegend der Brinkgasse hat sich angeblich auch Friedrich Nietzsche mit der Syphilis angesteckt.
Das ist ein schöner Fun Fact.
Alte Beziehungen leiden inzwischen unter ihrem Arbeitspensum und unter dem Erfolg. Erstens, weil sie halt wenig Zeit hat und zweitens, weil sie sich auch wegentwickelt und auch zunehmend schwieriger wird. Sie hat ständig, wie sie selber nennt, Krach mit allen möglichen, mit Vertrauten, mit Arbeitskollegen. Sie hat irgendwie ständig Krach. Das bleibt auch ihr Leben lang so. Die Verbindung zu Schellhardt ist jetzt nicht mehr die künstlerisch produktive, die es einmal war, wo sie von ihm zuerst gelernt hat und später dann mit ihm gemeinsam halt sehr produktiv und kreativ Sachen entwickelt hat. Er lebt jetzt in finanzieller Abhängigkeit von ihr und in emotionaler Abhängigkeit von seinem jüngeren Partner. Und er wird mehr und mehr zur Belastung für Trude und ist auch mehr und mehr mit sich selber unglücklich. Einmal, als dann Trude in Afrika ist, verschwindet er plötzlich, wird dann lange gesucht und schließlich wieder totsitzend in einer Straßenbahn gefunden mit nur 59 Jahren. Trude wird erst nach ihrer Rückkehr über den Tod von ihm informiert und sie reagiert jetzt nach außen hin auch eigentlich wenig emotional. Jetzt kommt eine ganz neue Facette von Trude ins Spiel, von der eigentlich wenige, glaube ich, wissen. Sie entdeckt jetzt die Wüste für sich und sie wird jetzt ihr Leben lang immer wieder nach Afrika reisen, die Sahara durchqueren und sie wird eine richtige Wüstensüchtige. Sie liebt es, diese Abgeschiedenheit von der Zivilisation. Sie kommt sehr oft in Lebensgefahr, muss sehr oft irgendwie mit irgendwelchen Autopannen mitten aus der Wüste gerettet werden. Mhm. Sie erkrankt an Malaria. Sie sortiert dort immer wieder ihr Leben neu und kommt dann mit neuen Projekten und lebensverändernden Entscheidungen zurück. Und sie lernt auch ihre wichtigsten Weggefährten dort kennen. Sie hat selber gesagt, in der Wüste sterben, Kein schlechter Gedanke. Es ist besser, in der Sahara zu verdursten, als in Köln-Lindenthal zu sitzen und auf die Rente zu warten. Sie fotografiert dort auch unglaublich viel und beginnt auch zu drehen. Sie versteht sich dort mehr und mehr als Filmemacherin und steckt sehr viel Geld auch in ihre Unternehmungen. Sie möchte, inspiriert von dem Roman Josef von Thomas Mann, den sie sehr liebt, diesen Roman, möchte sie die Geschichte von Jakob und Rahel, also die biblische Geschichte, verfilmen. Sie dreht dann dort mit SchauspielerInnen des hiesigen Theaters.
Sie selbst als Regisseurin?
Sie selbst als Regisseurin, nur Damn. Zu zweit. Sie hat jetzt nur, ich glaube, ihr Schwager ist da dabei, der muss halt alles andere machen. Sie ist da mit ihrer eigenen Kamera, also es ist kein offizieller Dreh mit ganzer Crew, sondern sie sind da zu zweit, sie organisiert sich dort alles selber, dreht dort mit den Leuten, wirklich unter einfachsten Bedingungen. Das wird dann im Nachhinein zu einer ihrer schmerzlichsten und größten Niederlagen, leider Gottes.
Oh nein.
Weil sie mit dem Material, das für sie so wichtig war und das auch wirklich halt viel Zeit und Geld und Tränen und Blut gekostet hat. Damit kommt sie zurück nach Deutschland und sie findet dort leider keinen Verleih, keinen Produzenten und keinen Sender. Was einerseits damit zu tun hat, dass halt auch niemand, der Ulknudel als die sie gilt, der hat niemand abgekauft, dass sie Kulturfilm machen kann.
Ja, oder zugetraut, dass sie als Frau vielleicht Filme drehen kann.
Ja.
Na, wobei, die Nazis hatten schon mal ein paar,
das stimmt,
ein
das
paar Frauen, die davon profitiert hatten.
Aber es ist sicherlich auch halt mit dem, dass sie einfach so in diesem Klamauk-Unterhaltungsfilm einfach so beheimatet war. Das mag ein Grund sein. Es ist tatsächlich halt leider Gottes so, dass das Material technisch schon unzulänglich ist und schwer anzuschauen. Man sieht bei dem Material, dass sie einen sehr guten Blick und auch eine gute Dramaturgie und so hat und dass sie da schon gute Sachen gemacht hat. Es ist aber einfach alleine mit einer Kamera, ohne irgendwelche Zusatzhilfen, es ist halt wirklich auch schwierig.
Also man kann das Material auch auf YouTube finden, oder?
Es gibt schon ein paar kurze Ausschnitte, gibt es irgendwie immer wieder so in Dokus oder Zusammenfassungen über ihr Leben, aber nur so Sekundenausschnitte. Während ihrer Reisen lernt sie dann auch den 26-jährigen Ahmed Mbarek kennen. Sie ist 14 Jahre älter als er.
Mhm.
Und er wird ihr einziger Ehemann. Er ist Sohn eines Hotelbesitzers in Tunesien und es ist für beide Liebe auf den ersten Blick. Er kommt auch mit ihr nach Deutschland. Anfangs hat er ihre Launen auch immer und ihren ganzen Krach, den sie gemacht hat, auch immer ganz gut abgefangen, was nicht viele konnten. Es wird später allerdings immer schwieriger.
Sie war launisch, oder wie?
Ja, sie hat eben dann mit der Zeit immer mehr Krach mit allen gehabt. Sie hat sich mit allen zerstritten, Leute von sich gestoßen. Also sie galt dann schon als schwierig.
Mhm.
Obwohl es immer schwieriger wird, heiraten sie dann auf einer ihrer Reisen nach muslimischem Recht. Er hält das alles allerdings recht schlecht aus und beginnt dann mehr und mehr zu trinken. 1976 trennt sich dann Trude von ihm. Er geht zurück nach Tunesien, er trinkt dort weiter und das Letzte, was man von ihm hört, ist, dass er in einen Autounfall mitverwickelt ist, an dem er anscheinend auch Mitschuld hat, aber danach verlieren sich dann seine Spuren komplett. Man weiß dann eigentlich nichts mehr von ihm. Das mit der Scheidung kommt aber auch erst später. Wir sind jetzt noch an einem anderen Punkt.
Mhm.
Trudes Karriere stagniert gerade. Sie hat eben mit dem Karneval gebrochen. Der Unterhaltungsfilm ist jetzt dann eigentlich langsam auch am Ende, was auch mit der StudentInnenbewegung zu tun hat. Es wird halt irgendwie dieses Wirtschaftswunder, Nachkriegsheile Welt Ding wird immer kritischer gesehen und es wird da auch immer weniger produziert und auch die Qualität wird schlechter, muss man auch sagen. Also ich habe mir eben jetzt einige Filme angeschaut. Ich finde die schwarz-weiß 60er-Jahre-Filme, die sind halt auch leichte Unterhaltung, aber die finde ich teilweise total entzückend.
Mhm.
Und dann gibt es irgendwie so 70er-Jahre-Klamauk-Dinger, die sind einfach nur noch irgendwie dirf und auf schnell-schnell mit billigen Witzen und derb. Und also es, ja.
Also derbes mag ich ja gar nicht.
Naja, weißt du, wenn dann...
Das ist mir alles zu obszön.
Ja, ich weiß nicht, wenn dann irgendwie so eine Kuh einem ins Gesicht scheißt, finde ich das jetzt nicht so. Also, ich bin ja nicht zart beseitet, aber...
Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Super!
Nur der Vollständigkeit halber, die tollen Tanten schlagen zu, heißt der Film. So, zurück zu Trudes Karriere. Eine ernstzunehmende Theaterkarriere ist, nachdem sie beim Film und beim Karneval war, eigentlich gar nicht mehr möglich. So. Das war schon recht strenger Standesdünkel, der da auch geherrscht hat. Sie hat überhaupt keine Sicherheiten und es treten auch die ersten gesundheitlichen Probleme auf, wie sie bekommt Nierensteine, daraus entwickelt sich ein grotesker Medikamentenmissbrauch. Später wurde ihr auch die Gallenblase entfernt, sie hat Diabetes und Gicht bekommen und es war knapp davor, dass auch ihr Raucherbein hätte entfernt werden musste, das konnte aber noch gerettet werden.
Es wundert mich überhaupt nicht, dass sie quote-unquote schwierig war. Ich meine, wenn du solche Schmerzen hast... Honestly, also ein Raucherbein und die Niere kaputt, das ist nicht nur unangenehm, sondern das ist richtig, richtig fucking schmerzhaft.
Ja, auf jeden Fall. Sie fasst 1969 den Entschluss, jetzt doch große Bühnenrollen spielen zu wollen. Sie sucht sich da zunächst die Perle Anna, was so ein Boulevardklassiker ist von Marc Camoletti, und spielt das dann auch am Milowitsch-Theater. Das wird 2 Jahre lang ein sehr großer Erfolg. Sie beginnt dann auch eigene Stücke zu schreiben und 1972 hat ihr eigenes selbstgeschriebenes Stück, die Familie Pütz, im Milowitsch-Theater die Premiere. Sie kehrt jetzt wieder zurück zur kölschen Mundart und sie beginnt, sich Gedanken über die Revolutionierung des Volkstheaters zu machen und ein neues Volkstheater zu erschaffen. Sie hat dann wirklich eigentlich mit ihrer Art, Volkstheater zu machen, große Erfolge gefeiert.
Das wollte ich dich gerade fragen. Also das selbstgeschriebene Stück war auch ein Erfolg.
Das war ein Erfolg und vor allem ihr zweites Stück, das kurz danach gekommen ist, das Scheidung auf Kölsch geheißen hat, das war tatsächlich ihr erfolgreichstes.
Das klingt schon so.
1979 kommt es dann erneut zu Umbrüchen und es beginnt wieder mal bei einer Wüstenfahrt. Das ist bei ihr ganz oft so. Sie fährt in die Wüste und irgendwas verändert sich grundlegend. Mhm. Sie wird dort in dem Camp, wo sie ist, von einem deutschen Ingenieur, von Karl Seemann, angesprochen. Der kennt sie zwar, kann sie aber nicht genau zuordnen, woher sie kennt, weil er mit Unterhaltungsfilmen jetzt nicht so viel am Hut hat. Mhm. Und der ist auch mit seiner Familie dort. Das ist wirklich ein rein geschäftliches, intellektuelles Gespräch, das sie dann mit ihm führt. Sie unterhält sich mit ihm halt nächtelang über Kultur und über Volkstheater und über ihre Ideen, was das Volkstheater angeht. Und sie beschließen dann schließlich, nachdem sie dann auch irgendwie hin und her besucht haben und so, gemeinsam ein Theater zu gründen.
Ah, der war ein Unternehmungsgeist sozusagen.
Genau, ja. Sie und Seemann beginnen dann, ein altes Kino in der Severinstraße in Köln umzubauen und das wird dann zum Theater im Vringswedel. Während dem Umbau macht sie noch eine Wüstenfahrt und schreibt dort das Eröffnungsstück »Die Kölsche Geisha«.
Ich meine, es klingt ein bisschen nach Cultural Appropriation sozusagen.
Ja. Du, darauf sollten wir die Stücke damals und vor allem auch ihre Karnevalsauftritte, also da gibt es auch Bilder mit Blackfacing und allem, darauf sollten wir das nicht untersuchen.
Na servus.
Die Eröffnungspremiere ist auch gut gefüllt, viele Politiker sind da und die ganze Kölner Lokalprominenz. Und Trude ist jetzt auch tatsächlich eigentlich glücklich und fühlt sich auch ein wenig angekommen. Sie ist jetzt finanziell unabhängig, sie ist ihre eigene Autorin, ihre eigene Produzentin. Sie ist auch der Publikumsmagnet, wegen dem die Leute in ihr Theater kommen. Sie wird jetzt auch langsam von den Feuilletons und nicht nur von der Boulevardpresse ernst genommen. Und sie hat fast 100% Auslastung in ihrem Theater. Also das wünscht man sich.
Super.
Sie ist aber trotzdem, innerlich bleibt sie die Vagabundin und sie möchte sich das ausverhandeln, dass sie ein halbes Jahr arbeitet und da Theaterstücke schreibt und spielt und das andere halbe Jahr, dass sie da reist und in der Wüste sein kann. Das passt aber dem Seemann nicht, weil der halt schon das unternehmerische Potenzial des Theaters eigentlich sieht und auch für ihn das halt auch einfach ein Geschäft ist. Das Problem ist, dass Trude halt nicht möchte, dass in einem halben Jahr, wo sie nicht da ist, jemand anderer spielt oder das Theater für andere Gruppen untervermietet wird.
Ja, das ist dann blöd, ja.
Und damit trennen sie sich dann, zwar im Guten, aber Seemann steigt halt aus dem Geschäft. Ersatz für Seemann ist dann Bruno Krupki, den sie auch in der Wüste kennenlernt.
Where else?
Where else? Ich weiß nicht, was sie da immer für Leute, ganz viele deutsche Männer irgendwie in der Wüste kennenlernt, die sie auch immer aus irgendwie ganz schwierigen Situationen, wo sie irgendwo im Auto festhängt, dann erretten. Er ist gelernter Heizungsmonteur aus Bielefeld. Ihr größter Flop ist gleichzeitig ihr künstlerischer Höhepunkt, nämlich das Stück 3 Glas Kölsch. Du merkst, es kommt immer irgendwas mit Kölsch vor in den Titeln.
Ja, das ist halt das, womit sie erfolgreich ist.
Ja, bei 3 Glas Kölsch handelt es sich um 2 Einakter. Und da geht es vor allem im 2. Einakter, Ed Versoffelenche heißt der. Da geht es um eine alkoholkranke Obdachlose, die sich in einer Kneipe zu Tode tanzt, um ein Glas Schnaps zu bekommen.
Ja, das klingt lustig.
Das war das erste Mal ein Stück, wo Trude Herr auf der Bühne stirbt, wo es auch sozialkritisch ist und das halt irgendwie an die Nieren geht.
Okay, sehr gut.
Künstlerisch scheint das wirklich ein tolles Stück zu sein, das auch sehr berührt. Nur von ihrem Publikum wird es halt nicht wirklich angenommen.
Ja, die wollen halt Schenkelbosche wahrscheinlich. Ja.
Das Publikum, das sie gebraucht hätte, die das gut gefunden hätten, die hatten halt nichts mit Trude Herr und mit Volkstheater zu tun, zumindest zu dem Zeitpunkt noch. Und das Publikum, das sie halt hatte, ist dabei nicht mitgegangen. Ihr Theater hatte halt auch keine Subventionen. Das heißt, sie hat jetzt auch nicht irgendwie die Möglichkeit zu sagen, das sitzen wir aus, wir spielen das jetzt und wir bleiben da auf der Spur. Sondern sie musste dann relativ schnell halt umdisponieren und hat dann eben recht schnell die Scheidung auf Kölsch, das zweite Stück, das so erfolgreich war, auf den Spielplan gesetzt, einfach auch, um sich finanziell zu retten.
Mhm.
Es kommt noch zu einer anderen Wüstenbegegnung, die auch wichtig für sie wird. Aus einer lebensgefährlichen Situation abermals rettet sie ein Schlosser.
Das ist ja echt ein alter Hut jetzt schon geworden.
Das ist ihre Masche.
Warum sie nie geschrieben hat über irgendwelche Leute, die sie aus der Wüste zerrt.
Ja. Mit diesem Schlosser, dem verfällt sie halt, nachdem er sie gerettet hat, komplett. Sie reist ihm nach, sogar bis nach Saudi-Arabien. Sie tut alles für ihn und sie hat das, was wir heute oft eine toxische Beziehung nennen.
Mhm.
Die Freunde können sie nicht davon abhalten. Sie ruft die zwar immer mitten in der Nacht an, weil sie so furchtbar leidet unter dieser Beziehung, aber sie lässt sich davon nicht abbringen. Sie schreibt sogar ein Lied für ihn, das sie nur ein einziges Mal singt. Unter Tränen singt sie dieses Lied vor, wo es dann auch irgendwie in einer Zeile heißt, irgendwie so, und der Mann war Schlosser. Also ist ganz klar für ihn geschrieben.
Mhm. Inwiefern äußert sich diese toxische Beziehung? Also ist das irgendwie psychische Gewalt oder?
Na, er ist einfach für sie überhaupt nicht fassbar. Eben, sie reist ihm überall hin nach. Das Ganze endet dann nämlich auch so, dass sie sich dann irgendwann verabreden in einer Stadt im Süden Deutschlands, was genaueres weiß ich nicht, ja, aber auf jeden Fall weg von Köln. Sie fährt extra in diese andere Stadt, um ihn zu treffen. Lässt sie dort 3 Stunden warten. Das stört sie eigentlich gar nicht, weil sie da irgendwie sich eh wohlfühlt und so, aber trotzdem 3 Stunden lang sitzt sie dort.
Wahnsinn.
Dann kommt er.
Ist ja wurscht, 3 Stunden.
Dann kommt er, pass auf, es wird noch besser.
Mhm.
Er lockt sie irgendwie auf einen Autofriedhof, sagt dann, er muss irgendwie weg, sperrt sie am Autofriedhof ein und verschwindet. Und sie musste dann dort übernachten. Und danach war für sie auch klar, dass das vorbei ist und dieser Chaos war dann gegessen.
Ist das arg.
Was für ein Arschloch, hä?
Ist das arg. Aber auch gut für sie, dass sie es geschafft hat, den Schritt zu...
Ja, aber gut, wenn man nach sowas dann noch immer, also ich glaube, das war dann wirklich so ein Wachrütteln und dass man fällt hart, wenn man aufwacht oder sowas. Ne? Also
ja, ich weiß ja gar nicht, ob es ums Wachrütteln, wir haben es ja letzte Folge ein bisschen besprochen, mhm, dass man oft einfach, also gerade wenn es um emotionale Abhängigkeit ist, dass man die Partner Dinge tun lässt, weil man sie halt einfach gern hat und weil man sie nicht leiden sehen will und weil man sich denkt, ach, er hat mich ja wahrscheinlich eh irgendwo
lieb.
Ja,
und weil man sich dann auch denkt, wenn man sich jetzt irgendwie wehrt oder man möchte den Menschen auch irgendwie bei sich behalten und man möchte jetzt nicht, dass der dann einen verlässt oder... Man tut dann, glaube ich, einfach alles dafür, dass man nicht verlassen wird. Aber das
weil man so halt Angst hat, auch oft davor, alleine zu sein, obwohl sie eigentlich eine Einzelgängerin war anscheinend. Und viele Leute, ich glaube, sie hat sich einfach große emotionale Mauern aufgebaut.
Ja, und ich kann mir schon auch gut vorstellen, dass eben gerade so eine Situation, wo man einfach dann auch schon mehrere Tage in der Wüste ist und glaubt, es kommt keine Hilfe mehr und man ist jetzt, man rechnet so mit seinem Leben ab und man rechnet mit dem Ende. Mhm. Und dann kommt jemand und rettet einen, dass das einfach eine extrem emotionale Begegnung ist und dass das etwas ist, was einfach ja ein Ausnahmemoment einfach ist.
Extrem.
Und dieser Mensch dann einfach auch besonders wichtig wird für einen, ist auch nachvollziehbar.
Alter.
Sie hat in der Zeit auch irgendwie ständig Gerichtsverfahren mit Schauspielern von ihrem Theater, mit dem Pächter des Foyers, weil ihrer Meinung nach sein Reibekuchen bis auf die Bühne zu riechen war und das wollte sie nicht. Da ist sie mit ihm vor Gericht gezogen.
Ist das eine Metapher?
Reibekuchen?
Ja.
Reibekuchen ist ein Kartoffelpuffer.
Und das hat jetzt wirklich, also literally hat sie dieser Geruch gestört oder ist das eine Metapher?
Nein, es geht nicht um ungewaschene Körperstellen.
Sie hat das gestört, dass sie was, dass sie das gerochen hat.
Ja,
und deswegen hat sie ihn verklagt.
Sie hat gemeint, das Publikum und sie werden abgelenkt vom Theater und von dem Eigentlichen, worum es geht. Und anscheinend hat er sich dann irgendwie quergestellt oder wo gab es da Diskussionen, dass es vor Gericht geendet. Fast vor Gericht und dann doch nicht, ist auch eine Auseinandersetzung mit dem Fischhändler von gegenüber. Der hat nämlich auf seine Servietten oder da, wie er seine Fischbrötchen eingepackt hat, hat er halt statt der Adresse draufgeschrieben, Fischhandlung gegenüber vom Truderherr Theater. Und sie fand das eine Zumutung, dass sie mit Fisch da zusammengebracht wird. Man hat sich dann außergerichtlich geeinigt, aber es war knapp. Mit der Zeit geht es jetzt gesundheitlich immer schlechter und sie beschließt, das Theater zu schließen und entschließt sich, auf die Fidschis zu ziehen.
Ganz woanders.
Ganz woanders. Hat sie dann schon so gemerkt, mit ihrem gesundheitlichen Zustand, Wüste ist zu hart, das schafft sie nicht mehr, aber sie braucht etwas, was ähnlich weit weg ist, was abgeschieden ist, was ja auch so was ganz anderes irgendwie mit reinbringt und viel Ruhe halt reinbringt.
Und mehr Luftfeuchtigkeit auch vor allem, oder, als die Wüste.
Auf jeden Fall, das Theater wird geschlossen, es wird anschließend wieder zu einem Kino. Genau, sie geht dann auf die Fidschis, sie lebt dann 3 Jahre lang dort mit einem 30 Jahre jüngeren Mann zusammen, der sich auch sehr viel um sie kümmert, weil sie schon körperlich wirklich nicht gut beisammen ist. Dann, nach den 3 Jahren, kommt sie wieder ganz zurück, denn sie hat sich mit einer Champignonsucht verspekuliert.
Nochmal? Sie hat was?
Sie hat sich mit einer Champignonzucht verspekuliert. Sie hat in ihrem Keller angefangen, Champignons aufzubauen, weil sie gemeint hat, auf den Fidschis gibt es diesen Pilz nicht. Und den braucht man dort, aber man hat ihn nicht so ganz gebraucht. Und dann hat sie Geld verloren bei der Champignonzucht. Auch von diesem Mann gab es dann eine Trennung. Der ist nach von San Francisco gegangen und sie hat sich dann relativ spontan und hopp oder drop entschlossen, wieder nach Deutschland zurückzukehren. Hat auch alle ihr Hab und Gut dort vor Ort gelassen und ist nach Hause gekommen, nach Deutschland.
Das ist ja irgendwie geil. Es ist so interessant, dass gerade also bekannte KünstlerInnen aus dieser Zeit immer nicht nur das eine ausprobieren wollten, sondern halt hier noch und da noch und da irgendwie lauter so tausend
Sasser. Das sind halt auch echt die skurrilsten. Also Champignonzucht ist jetzt wirklich was, was das überhaupt nicht. Also Filmemacherin, nachdem man Schauspielerin ist, ja. Schlagersängerin, nachdem man beim Karneval war, ja.
Podcasten, wenn man Schauspiel studiert hat.
Ja,
ja.
Wenn es sein muss. Ja. Sein aber Champignonzucht.
Widerliche Weibsbilder.
Sie kommt jetzt dann eben wieder zurück nach Europa und sucht jetzt hier auch ein neues Zuhause. Es muss jetzt hier mehrere unterschiedliche Voraussetzungen erfüllt werden. Einerseits soll es so abgeschieden und auch so warm wie in der Wüste oder wie auf den Fidschis sein. Allerdings muss es trotzdem auch nah in Deutschland sein, einfach auch wegen der medizinischen Versorgung und auch wegen der Kontakte, die sie hat. Mhm. Sie kommt auf die Idee, nach Südfrankreich zu ziehen daraufhin. Mhm. Mhm. Das macht sie auch. Lebt dann dort auch noch einige Zeit. Einige Zeit ist gut, ich glaube 1-2 Monate, länger ist es dann gar nicht. Und am 16. März 1991 findet ihr Zimmermädchen in der Provence die Truderherr tot und friedlich in ihrem Lehnstuhl. Ihre Asche wird dann daraufhin in Köln im Familiengrab beigesetzt und wirklich tausende Trauernde tummeln sich dann auf dem Friedhof und erweisen ihr die letzte Ehre. Mhm. Das ist das Leben der Truderherr gewesen.
Doch besser davon gegangen als gedacht. Also, dass man einschlafen darf und nicht mehr aufwacht. Also, ich glaube,
genau.
So wünschen sich das
und dass
die
sie
meisten.
Anscheinend wirklich auch friedlich ausgesehen hatte. Aber sie war halt 63 Jahre erst. Das ist halt kein wirklich hohes Alter.
Das ist auf jeden Fall ein sehr intensives Leben. Auch wenn es kein sonderlich langes Leben war. Aber
ja, aber sie hat viel erlebt und
viel durchgemacht.
Ja. Viel sich auch aufgebaut, viel erreicht.
Ich glaube einfach, dass sie ein Mensch ist, mit dem man sich zumindest am Anfang gedanklich stark verbinden kann oder möchte zumindest. Hm. Man hält irgendwie doch schon ein bisschen so zu ihr, so, ah ja, cool, jetzt arbeitet sie noch in einer schwulen Bar nebenbei.
Ja.
Am Anfang so hilft sie so im Theater aus und baut sich ihre eigenen Witze und baut sich ihre eigene Figur auf und will ihre eigenen Filme drehen und schreiben und dann noch unternehmerisch was anderes machen und reisen. Also es ist irgendwie, man kann viele Interessen, die sie hat, irgendwie auch ein bisschen nachvollziehen.
Ja, auf jeden Fall. Und ich, also wie gesagt, ich habe sie ausgewählt, einfach weil ich sie aus den Filmen meiner Kindheit, nicht, dass ich eine Kindheit in den 60er Jahren gehabt hätte, aber auch in den 80er, 90er Jahren, das sind halt so diese typischen Sonntagnachmittagsfilme. Und ich habe die halt ganz oft gesehen und habe mir tatsächlich, sie hatte auch nie wirklich jetzt die großen Rollen gespielt. Mhm. Hauptrollen waren ja dann für ihren Typ eigentlich nicht Das war dann erst später am Theater. Aber ich fand die irgendwie, ich fand die immer witzig und irgendwie hat sie mich schon so auch viel begleitet durch diese Filme.
Auf jeden Fall eine Geschichte, die sich oft unter SchauspielerInnen wiederholt, ist, wenn du schon mal in eine Richtung gestartet hast, deine Karriere, dass du halt immer in diesem Bild drinnen. Aber das haben heutzutage, glaube ich, noch einige Comedy-Schauspieler, wenn die ganz lange in einer Serie mitgespielt haben und einen riesen Erfolg haben und dann irgendwie im Nachhinein draufkommen, eigentlich würde ich gerne was ganz was anderes machen. Du wirst halt trotzdem immer als diese oder jene Rolle gesehen. Wenn du das so lange machst.
Da legst du mir eine wunderschöne Überleitung zu der nächsten Kategorie.
Wirklich?
Bitte, nicht schon wieder Feminismus.
Und zwar möchte ich mich heute mit dir über Bodyshaming hauptsächlich in den Medien und im Film, Fernsehen unterhalten. Und da geht ja genau das rein. Ja. Leute werden noch heute irgendwie auf das reduziert, was sie jetzt körperlich mitbringen und sind dann in einer Klischeekiste, in einer Schublade drinnen und werden immer nur solche Rollen spielen. Das passiert ja noch immer ganz oft. Ich habe jetzt kurz was mitgebracht und zwar einen Ausschnitt aus einem Interview mit Trude Herr, wo sie darüber redet, wie das für sie ist, dass sie immer diese dicken Klischees spielen musste.
Das Gewicht hat meine Karriere, wenn man von einer Karriere sprechen kann, eigentlich ganz gut getan. Also ich wurde dadurch typisiert. Ich konnte nicht mehr das Fach der jugendlich Munteren spielen, sondern musste mich eigentlich spezialisieren. Und junge Fette gab es nicht und dadurch war ich eben sehr gefragt.
Sie beschreibt es da durchaus eigentlich positiv, dass sie da ihr eigenes Fach gefunden hat. War für sie wahrscheinlich wirklich auch die Möglichkeit, einfach zum Film zu kommen. Sie hat sicherlich auch ganz gut genützt, was sie da mitgebracht hat. Was ich zum Beispiel interessant fand, obwohl sie sich dann so happy, glaube ich, dann auch nicht mit diesem Bild war, dass sie da irgendwie das Mann von ihr hatte, weil natürlich auch die Rollen dann irgendwie dann doch beschränkt sind und eben, dass es in eine sehr klamaukige Richtung gegangen ist, dass sie dann auch später, als sie dann selbst ihre eigenen Stücke geschrieben hat, dass dann trotzdem dieses Thema von Körper und Übergewicht und so immanent da war.
Sag mal, Adele, kannst du dir vorstellen, warum er mir das angetan hat?
Ja, Kim, um ehrlich zu sein, du weißt, ich bin der beste Freundin. Aber liegt dann nicht vielleicht daran, dass du in der letzten Zeit ein bisschen stark auseinandergegangen bist.
Und der weiß genau, das sind bei mir die Drüsen.
Er weiß genau was?
Er weiß genau, das sind bei mir die Drüsen. Ein Brüller.
Der schätze ich vielleicht keine Draht.
Wenn ich jetzt an heutige Filme denke, dann würde ich sagen, weiß ich nicht, als erstes fällt mir die Rebel Wilson ein.
Ja.
Die auch immer als die Lustige dargestellt wird und die das irgendwie, glaube ich, sogar benennt in ihrem bekanntesten Film, da bei Pitch Perfect, wo sie reingekommen ist.
Ist das auch bei Pitch Perfect, wo dann auch so im...
Sie bezeichnet sich selbst als Fat Amy deswegen Fat meint Amy. Sie, dreht sie es in eine positive Richtung, weil sie benennt sich ja selbst so, weil sie nicht von anderen so genannt werden.
Ist das nicht auch der Film, wo dann auch so im entscheidenden Moment auf der Bühne ausgerechnet ihr der Dicken die Hose reißt und so?
Ja, genau.
Also das sind halt auch so, dass dieses tollpatschige Hoppala nochmal irgendwie dann nach außen irgendwie nochmal gedemütigt zu werden.
Ja, voll. Und ich weiß auch nicht, ob das so hilfreich in die Richtung oder halt so förderlich, indem man sagt, ja, wenn ich mich selber Fat Amy nenne, dann ist es okay, wenn man als fett bezeichnet wird.
Ja, ich glaube, dass das auch ein bisschen damit zu tun hat, was wir auch in der ersten Folge gesagt haben, dieses so, man nennt sich selber so, bevor es andere tun.
Ja.
Aber natürlich ist es halt jetzt auch ein Film, wo es halt eine Figur gibt, die halt ein bisschen mehr Kilos hat und dann ist es halt wieder eigentlich keine Selbstbezeichnung, auch wenn dann diese Figur oder diese Rolle das halt irgendwie sagt, die sagt das jetzt, damit es jemand anderer sagt, am Ende des Tages ist da ein Film, wo halt eine Figur ist, die halt fett heißt. Ja?
In die andere Richtung ist das ja ganz cool, also es gibt ja ganz viele Leute, die das ganz fantastisch finden, wenn Frauen, die einfach nur ein bisschen kurviger sind, auch im Fernsehen gezeigt werden oder in der Industrie, in der ganzen Unterhaltungsindustrie irgendwie vorhanden sind. Und da gibt es ja zum Glück jetzt immer mehr, vor allem weibliche, weil männliche hat es, glaube ich, schon öfter einige gegeben, die dann halt natürlich auch ähnliche Rollen bedient hatten. Aber die bekommen dann nochmal genauso viel Hass im Internet, wenn sie dann abnehmen.
Ja,
Das stimmt, ich habe das jetzt bei der Adele und eben auch bei der Rebel Wilson so ein bisschen mitbekommen.
Ja, ja, das finde ich auch ganz krass.
Die dann irgendwie so ganz viele bösartige Kommentare bekommen, so wie kannst du nur, du drehst uns den Rücken zu, wenn du dich in eine andere Richtung entwickeln willst. So. Und das ist irgendwie so, es ist schwierig, wenn du halt in einem Genre bekannt geworden bist oder dir in einem Feld einen Namen aufgebaut hast, bist du dann zu Beginn natürlich super dankbar, dass du erfolgreich bist und freust dich darüber, dass du eine Nische gefunden hast, in die du reinpasst. Aber sobald du dann halt diesen Rahmen sprengen möchtest oder dich in dieser Rolle nicht mehr wohlfühlst, dann kämpfst du halt oftmals gegen Windmühlen, beziehungsweise hast du einen viel größeren Aufwand betreiben musst, als Newcomer reinzukommen.
Am Anfang einer Karriere ist man immer irgendwie ein Typ. Und das braucht man, glaube ich, auch, dass man so ein Remarkable-Typ ist, damit man überhaupt reinkommt.
Und wahrgenommen wird.
Und egal, was für ein Typ das ist, es ist immer schwer, den dann irgendwann abzulegen oder auch einfach allein durch Älterwerden das Rollenfach zu ändern. Das ist auch was oft irgendwie, also was immer so eine Situation in jeder Schauspielkarriere ist, wo es nochmal irgendwie kippen kann oder schiefgehen kann. Und was du vorher gesagt hast, ich verstehe das schon auch, dass dann von Fanseite vielleicht eine Enttäuschung da sein kann, wenn dann jemand die Figur so krass ändert, einfach weil man dann vielleicht selber sich daran geklammert hat, dass da endlich mal jemand in der Öffentlichkeit steht, der eine ähnliche Figur hat
und sich da identifizieren kann.
Genau, dass man sich da besonders identifiziert und dass dann natürlich, wenn die dann viel abnimmt, dann bei Fans vielleicht das Gefühl erst wieder aufkommt von, die fühlt sich ja in Wahrheit auch nicht wohl in dem Körper und jetzt hab ich auch wieder eine Berechtigung weniger, mich in meinem eigenen Körper wohlzufühlen. Das ist natürlich aber für die
Schauspieler. Oder Berechtigung, sondern der Gedanke kommt mir dann halt wieder.
Ja, so, ich glaube, der Gedanke ist sowieso immanent und nämlich auch egal, wie dick man wirklich ist. Das finde ich halt auch irgendwie so krass in der heutigen Zeit, dass auch einfach dünne Frauen glauben, sie haben Gewichtsprobleme.
Ja, ja, dieses große Thema Körperlichkeit.
Wo mir auch wieder ein paar Filme noch aufgefallen sind. Ich meine, es gibt ein paar Filme, die mir auf Anhieb eingefallen sind in Bezug auf Bodyshaming, wo dann irgendwie mit Fatsuits gearbeitet wird oder halt eben wirklich üppigere Schauspielerinnen das spielen. Mhm. Es gab aber auch eine Zeit, ich sage jetzt irgendwie nur Bridget Jones zum Beispiel, oder auch bei Doctor's Diary, da war die Hauptdarstellerin ja auch immer so als, ja, ja, die Ärztin, das ist die Mollige. Und du schaust dir halt Fotos von der an oder schaust dir diese Serie an oder auch in Bridget Jones und dann denkst du so, ja, die ist halt nicht mollig, das ist halt eine normale Figur. Mhm. Ich weiß schon, Renée Zellweger hat für diese Rolle viel zugenommen.
Weil aber, sie halt so von Haus aus so wahnsinnig dünn ist.
Ja. Aber ich finde, wenn man sich jetzt so Sequenzen aus Bridget Jones jetzt wieder anschaut, denkt man sich so, das ist eine ganz normale Figur.
Ja, die und ist überhaupt auch, nicht dick, ja.
Und auch das finde ich total schwierig, wenn man dann so sagt, so, okay, das ist eine Frau, die hat eine normale Figur und wir tun alles so, als wäre die halt dick, weil das ist halt auch was hängen bleibt.
Dann, ja, das halt stimmt, absolut.
Eine normale Figur zu viel ist.
Dass sich sowas nicht schämt.
Thema Body Positivity, dazu wollte ich dir eigentlich auch noch was sagen. Ich habe am Anfang auch immer den Hashtag sehr gerne angeführt auf meiner Instagram-Plattform mit Body Positivity. Und was ja quasi den Grundgedanken gehabt hat, wenn du irgendwie laut sozialer Medien oder laut Gesellschaft oder was weiß ich, Frauenmagazine, derzeitige Ideale, zu dick, zu viele Wimmeln im Gesicht, zu fettiges Haar, was weiß ich.
Auch zu dünn.
Auch zu dünn natürlich, zu klein, zu groß, zu was auch immer. Dass du dir halt quasi etwas findest, wo du lernst, diese Äußerlichkeiten zu lieben, mehr oder weniger, oder nicht zu lieben, sondern wo du sagst, dass wir beleuchten das jetzt positiv. Und was, finde ich, der Grundgedanke ein sehr, sehr guter war, nur haben sich dann halt viele Leute irgendwie auch dann ein bisschen verarscht gefühlt, wenn halt quote-unquote Model-Typen, also halt so Instagram-Models oder Influencerinnen, dann den gleichen Hashtag benutzt hatten, obwohl sie keine offensichtlichen Makel sozusagen hatten.
Ja, ich verstehe das aber, ich bin da auch wieder an dem Punkt von so, nur weil ich jetzt eine Frau sehe und mir denke, ah, die ist perfekt, ich hätte gerne diesen Körper, wenn ich gerade so drauf bin, dass ich mir das gerade denke, heißt das nicht, dass diese Frau sich in ihrem Körper wohlfühlt. Die kann trotzdem ein Gewichtsproblem haben und sich denken, okay, ich muss meinen Körper lieben und
absolut, die Positivität. Absolut. Ne? Also bevor man irgendwie gleich zum Kommentieren anfängt und sich denkt, ah, was geht mit der schon wieder ab?
Ja. Das Problem, das ich mit Body Positivity, mit dem Begriff habe, das ist jetzt auch ein bisschen hochgegriffen, weil prinzipiell finde ich das eine gute Entwicklung und ich finde das auch gut, das immer wieder zu droppen und zu sagen so, hey, jeder Körper ist cool, mhm, und denken wir doch um, zeigen wir, wie vielseitig Körper sind, mhm, und sind wir positiv dazu. Wo mir Body Positivity nicht weit genug geht, ist, dass es dann im Endeffekt wieder darum geht, dass diese Schönheitsideale, die es einfach gibt, dass wieder so ein gesellschaftliches Ding beim Individuum gelassen wird. Ja? Ich finde es halt schwierig zu sagen, 30 Jahre lang war dein Körper jetzt irgendwie immer zu dick, aber jetzt ist Body Positivity, jetzt lieb dich gefälligst. Sondern ich finde halt so, das Body Positivity macht es wieder zu so einem individuellen Problem, dass du deinen Körper nicht magst. Und das wird so ein bisschen das...
Ja, angefordert. Ja, es wird dann die Schuld quasi an...
Ja.
An den Letztverbraucher sozusagen, genau, abgegeben. Ja. Ja, ja. Und da, ja, ich bin mittlerweile auch bei der Body Neutrality gelandet. Darauf, ja, wollte ich ursprünglich, mhm, hinaus. Ja. Also den Hashtag Body Neutrality, der gefällt mir mittlerweile schon noch mal viel besser. Zwischenschritt war dann die Body Love natürlich, dass man, aha, halt sagen sollte, man soll seinen Körper so lieben, wie er ist, egal ob du den Maßen entsprichst oder nicht oder eben dein Gesicht so aussieht oder nicht, was irgendwie auch dann schon nochmal der schönere Gedanke war, aber ich finde die Body Neutrality, die einhernimmt mehr oder weniger, dass der eigentliche Wert eines Menschen überhaupt nicht am, mhm, Körper gemessen werden sein, ja, sollte, sondern dass du der Mensch bist, der du bist, weil du tust, was du tust, weil du, ja, denkst oder aussprichst, was du aussprichst. Einfach, dass deine inneren Werte, sage ich jetzt mal ganz klischeehaft, einfach so viel wichtiger sind als dein Aussehen.
Ja. Ja, und was ich auch schön bei dem Begriff finde, ist, dass halt eben dann gezeigt wird, was für ein großer Teil Körper und Aussehen einnimmt und wie, aber im Vergleich, wie unwichtig es eigentlich ist.
Genau, aber es ist einfach, es fühlt sich so viel wichtiger an. Die ganze Optik heutzutage, ja, fühlt sich einfach so viel wichtiger an, eben auch durch Sozialmedien, durch.
Ja, ja, und es wird dann oft eben den Leuten auch so suggeriert, dass man diesem Ideal nachrennt, damit man sich selber wohlfühlt in seinem Körper.
Wobei es andersrum eigentlich beginnt.
Ja, genau. Also, ja, zuerst wird dir eingeredet, dass du dich so in dem Körper, wie er ist, halt nicht wohlfühlen solltest.
Ja, ja.
Weil du nicht...
Ich hasse es ja auch, wenn jemand sagt, du schaust toll aus für dein Alter oder so. Oder, ja, wenn ich so alt bin wie du, möchte ich auch mal so aussehen. Also, wenn ich mal denke, so, eine Zeit ist passiert und ob, ja, du dich jetzt gut gehalten hast, unter Anführungszeichen, oder nicht, ist doch scheißegal. Also ich bin auch so ein Mensch, der eigentlich voll auf Narben und so Dinge irgendwo steht, ja, weil ich das Gefühl habe, dein Gesicht erzählt mir irgendwas, dass du hat dein Leben durchgemacht, mhm, hat irgendwie was. Also ich bin eigentlich schon ein Verfechter von kein Botox nehmen, ja, und ja, nicht alles glatt bügen. Ja. Also, ja, wer weiß, wie es uns geht in 20 Jahren, Stefanie, wenn wir dann beide voll gespritzt uns gegenseitig.
Kriegen wir den Mund nicht mehr auf beim Podcast.
Genau. Ja, wir lücken auf einmal so. Auf der anderen Seite könnte es natürlich sein, dass jetzt viele Zuhörerinnen sagen, ach, wenn mir das gut tut und wenn ich, ja, jetzt, wenn ich das machen will und wenn ich mich danach besser fühle, dann lass mich doch so in die, ja, Richtung. Ich denke mir so, ja, klar, obviously, also wenn es wirklich hilft, es ist dein Leben. Ich schreibe niemanden vor, wie, ja, er zu leben hat. Ich denke mir einfach so, meine eigenen Gedanken sind dann halt, kommt dieses Ideal und dass ich mich dann besser fühle, wirklich aus meinen eigenen Gedanken heraus und aus meiner, mhm, Vorstellung, wie ich gerne durchs Leben gehen möchte. Oder ist das ein Bild, das mir aufgedrückt worden ist, ja, und womit mir gesagt worden ist, so siehst du besser aus.
Ja, ich wollte auch gerade sagen, jetzt no Botox-Shaming. Ich empfinde es aber auch so wie du. Es wird dein Leben nicht besser, nur weil du plötzlich irgendwie weniger Falten hast. Ich glaube, dass das auch immer so verknüpft ist mit, wenn ich dann so und so ausschaue, mhm, dann werde ich glücklich sein, dann werde ich erfolgreich sein, dann, mhm, werde ich einen Partner, eine Partnerin finden, dann wird mein Leben besser. Und das ist es halt einfach nicht. Ja. Das kann, wenn du Glück hast, dahin führen, weil du dann plötzlich dich in deinem Körper einfach wohler fühlst und selbstbewusster wirst. Aber es hat nichts damit zu tun, dass du davor nicht liebenswert oder nicht für den Erfolg bereit bist oder so. Ja.
Mhm.
Und ich finde es halt immer den schwierigeren Weg, einfach weil es eben kein individuelles Problem ist, sondern weil es ein gesellschaftliches ist, wie das Schönheitsideal ist und was uns alles suggeriert wird, was wir dafür zu tun haben. Und es ist einfach eine riesige Industrie dahinter. So. Drum ist es, finde ich, jetzt wahnsinnig schwer und anstrengend, sich jeden Tag wieder im Spiegel anzuschauen und sagen so, nein, du sagst jetzt nichts Schlechtes über dich selber, du beschimpfst dich jetzt nicht selber, sondern du findest das okay und das ist gut so. Ich glaube, dass der Aufwand, den du betreiben musst, um dich mit deinem Körper auseinanderzusetzen, gleich bzw. schwieriger ist als der Aufwand, den du betreiben musst, um deinen Körper dahin zu bringen, wo er laut Ideal sein sollte oder wo du dann dein eigenes Ideal festmachst. Ja. Es ist beides anstrengend, es braucht beides wahnsinnig viel Arbeit. Es ist schwer, einen Körper auf Skinny zu trainieren oder runter zu hungern. Aber ich glaube, dass das sich damit beschäftigen und sich irgendwie immer wieder überlegen, wie ist mein Körper wirklich, wie ist das Bild, was ist mein eigener Wille, was ist von außen, wo stecke ich irgendwie in was fest, wie unglücklich macht mich das gerade, dass das der Weg ist, der dann auch irgendwann mal ein Ende hat, weil du irgendwann hoffentlich an den Punkt kommst, wo du was daraus gelernt hast. Andererseits, du kannst einfach ein Leben lang damit verbringen, Diäten zu machen und auf Sachen zu verzichten und sich selber zu kasteien und am Ende trotzdem einfach nicht glücklich zu sein mit deinem Körper. Mhm. Und das finde ich halt so hart, dass es Leute halt gibt, die, weiß ich nicht, mit 13 die erste Diät machen und das irgendwie bis ins hohe Alter und bis zum Lebensende irgendwie unter ihrem Körper leiden, obwohl der Körper jetzt nicht irgendwie absurd wäre oder so.
Dieses Leben, das finde ich super.
Deswegen gefällt mir die Body Neutrality Idee ganz gut, ist, dass dein Körper eigentlich letztlich nicht das Wichtigste an dir sein sollte. Solange du dich wohl damit fühlst und gesund bist.
Ja.
Psychisch wie physisch.
Genau.
Darauf kommt es runter.
Auch wenn du in alten Trude-Herr-Filmen und auch in neueren Filmen heute siehst, dass dicke Frauen immer in Sahnetorten fallen. It's not true. Es passiert selten.
Es passiert relativ selten, dass sie ausrutschen und in eine Torte fallen, ja. Oder sich die Hose aufreißen. I just got a DNA test. Turns out I'm 100% that bitch. Und bei der Bitch steige ich wieder ein. Weil es eine Bitch-Queen ist, sondergleichen. Das war mir jetzt irgendwie noch wichtig, weil ich mir gedacht habe, vielleicht passt ja auch noch ganz gut dazu. Ist zwar keine Schauspielerin, sondern eben eine ganz, ganz große Sängerin, Musikerin, Querflötenspielerin. Alles Rapperin. Ja. Und die schmeißt gerade so alle Stereotypen, Rollenbilder, was Schönheit betrifft, einfach um und platt. Und ist, finde ich, auch ein ganz toller Mensch, dem man auf Instagram folgen kann. Aber die Sprache ist von Lizzo. Und die Lizzo ist einfach auch ein paar Körpergrößen über der Norm, ist aber fit und bewegt sich und hat Spaß und turnt auf der Bühne rum und es geht ihr gut und sie schmeißt einfach so alles, was jetzt klassisch schön abgestempelt wird, einfach um und sagt, jeder Körper ist schön und man muss sich gern haben.
Bisse Debatte ist scharf.
Ihr solltet gerade die Vero sehen, wie sie gerade abgeht.
Ja, Lizzo ist toll.
Lizzo ist also eine richtig tolle Queen.
Ja, Lizzo ist eine richtig tolle Queen.
Und du bist ein richtiges Fangirl.
Ich wollte sie einfach noch erwähnen, weil wir jetzt einfach vorrangig kaukasische Frauen genannt hatten, wie die Rebel Wilson, übrigens auch Melissa McCarthy, die wir vorhin nicht erwähnt hatten. Es gibt viele Frauen unterschiedlichster Ethnizitäten, die genauso die Normen brechen oder was anderes zeigen.
Ja, hallo, schöne Frau.
Also Verabschiedung.
Verabschiedung, liebe Vero. Danke dir fürs Zuhören und Mitleben. Und ja,
danke
dabei sein.
Dir. Danke dir, dass du so eine tolle Biografie mitgebracht hast und so ein spannendes Thema, wo wir zumindest das Gefühl hatten, viel dazu zu sagen zu haben.
Das stimmt. Es war eine sehr schöne Unterhaltung, fand ich.
Fand ich auch. Ihr könnt uns übrigens unterstützen, indem ihr uns auf Social Media folgt, wenn wir jetzt gerade über die bösen Social Media reden. Und zwar auf unserem Instagram-Account.
Ja.
Vibesbilder.podcast.
Ja, oder ihr könnt uns auf Spotify folgen.
Oder ihr könnt uns in Apple
Podcasts
Bewertungen schreiben.
Oder ihr könnt uns Mails schreiben.
So ist es. Wenn ihr uns ein Feedback geben wollt, macht das bitte unter
info@vibesbilder-podcast.com. Wir freuen uns auf jede Nachricht. Dann, all ihr Vibesbilder da draußen,
lasst es euch gut gehen.